Guten Abend miteinander. Hier ist Laura auf 104,5 MHz mit dem Südafrika-Info. Wir fangen an mit ein paar grundsätzlichen Überlegungen zum Sprachgebrauch von der südafrikanischen Regierung. Dann eine kurze Information zu den Europäern in der südafrikanischen Armee. Der eigentliche Hauptblock bilden Informationen zu der südafrikanischen Destabilisierungspolitik in Mosambik und Angola. Im Studio heute Abend sind Leni, Karin, Bea und an der Technik ist Sabine. Die Musik, die man hört, ist von Francis Baby.
Wenn ein Staat zur Militär- und Polizeidiktatur wird, wo jede Opposition blutig unterdrückt, und wenn der gleiche Staat sehr auf sein internationales Ansehen bedacht ist und auch möchte so tun, wie wenn die Medien frei wären, was macht er dann? Er gibt seinen Kindern neue Namen. Möglichst plakative, damit jeder gerade sofort weiss, um was es geht. Ein paar von diesen Namen werden auch in der Schweiz gerne gebraucht. Zum Beispiel, ein Kommunist ist nicht mehr nur ein Mitglied von der entsprechenden Partei und ein Vertreter von der leninistischen Politik, sondern jeder, der Politik vom eigenen oder einem befreundeten Staat kritisiert. Vor allem jeder, der für Abrüstung ist. Ein Terrorist ist prinzipiell jeder, der zu einer Befreiungsbewegung gehört. Es kommt nicht darauf an, wie berechtigt der Kampf ist. Nur historische Figuren sind ausgenommen, zum Beispiel der Wilhelm Tell und so. In Südafrika genügen diese Begriffe nicht mehr. Obwohl Kommunismus und Terrorismus strafrechtlich verfolgt werden, ohne dass man es einem beweisen muss. Man muss neue, feinere Begriffe finden, damit auch am Letzten klar wird, für was das Ausnahmerecht notwendig ist und mit was für Halunken so einen wohlmeinenden und reformfreudigen Staat zu tun hat. Beispiel. Kürzlich sind 11 Leute wegen Hochverrat und Terrorismus zu Haftstrafen zwischen 5 und 12 Jahren verurteilt worden. 6 davon auf Bewährung. Die dürfen sich aber 2 Jahre lang nicht politisch betätigen und nicht mit mehr als 20 Personen im gleichen Raum zusammen sein. Ihr ist Verbrechen. Sie gehören zum, wie es heisst, verräterischen Kern von der Oppositionsbewegung Vereinigte Demokratische Front. Sie fördern also automatisch Ziel vom verbotenen ANC und damit ebenso automatisch die vom Kommunismus. Ganz klar, oder? Sie haben zwar keinerlei Gewalttakt begangen, das wird vom Richter sogar betont, aber in Kriegszeiten gilt eben staatsfindliche und das heisst einfach oppositionelle Gesinnung schon als Hochverrat. In der Anklageschrift sind 911 Mitverschwörer genannt, darunter zahlreiche Leute aus dem kirchlichen Bereich. Sie alle wissen, was sie erwartet, wenn sie den Mund auftun. Während dem Prozess ist der Gerichtssaal durch Dutzende von Polizisten abgeriegelt und der Oberrichter von zwei schwer bewaffneten Sicherheitsbeamten geschützt. Ein Richter, der sich früher mal gegen Apartheid ausgesprochen hat, ist wegen Befangenheit zum Rücktritt gezwungen worden. Darum kann jetzt der südafrikanische Botschafter in Bern in einem Brief an Pfarrämter und öffentliche Stellen schreiben: Es gibt kaum Länder, in denen die Gerichte von den Exekutivbehörden des Landes unabhängiger sind als in Südafrika. Hinzu kommt, dass sich die Integrität der südafrikanischen Richter mit den höchsten Ansprüchen messen kann, die in irgendeinem Land der Welt an die Ehrenhaftigkeit gestellt werden. Die Feststellung soll die außerordentliche Güte unterstreichen, wo der Präsident Botha im gleichen Zeitraum ungefähr die sogenannten Sharpeville-Six hat begnadigen. Begnadigen heisst in diesem Fall Todesstrafe in 18 bis 25 Jahre Haft umwandeln. Die sechs hat man verurteilt wegen Mord an einem Stadtrat. Der Mord ist passiert in einem grossen Tumult von etwa 2000 Personen. Das Verfahren gegen die sechs ist ein bisschen kompliziert worden, dadurch, dass ein Hauptbelastungszeuge seine Aussage widerrufen hat. Sie sei nämlich unter Druck zustande gekommen. Aber für das unabhängige Gericht ist das natürlich kein Grund gewesen, den Prozess wieder aufzunehmen. Zwei von den Angeklagten hätten übrigens können durch Zeuge belegen, dass sie überhaupt nicht am Tatort gewesen sind. Nur hat man die sieben Zeugen nicht gehört. Hauptsache, man hat diesen sechs Leuten ganz klare Mordabsicht nachweisen können. Wie man so etwas nachweist, das ist allerdings nicht gesagt worden. Aber Mordabsicht ist eine verwerfliche Gesinnung und das muss gestraft sein. Dafür sind durch gewiss 18 bis 25 Jahre langsamer Tod im Gefängnis nach gnädig, finden sie nicht auch. Dass man so nebenbei auch gerade zwei Polizisten noch können begnadigen konnte, die einen jungen Burst ohne irgendwelchen Anlass zu Tod geprügelt haben, ist nur so am Rand vermerkt. Die Hauptsache, der gnädige Landesvater kommt wieder Kredit über im Ausland. Für das lohnt sich schon noch, sich eine neue Sprachregelung einzufallen. Ganz abgesehen von der breiten Wirkung. Wenn man nämlich einen Lug häufig genug wiederholt, fängt man zuletzt sogar selber daran an glauben. Das Image von Südafrika ist darum auch in der Schweiz wieder stark im Steigen begriffen. Die, die für das Image geopfert worden sind, die können ja nicht mehr reden.
Oh, 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 oh
einen Bericht aus dem Europäischen Parlament. Fast 1,5 Millionen südafrikanische Weisse besitzen gegenwärtig die Staatsbürgerschaft von einem der EG-Länder. Weitere 724'000 haben ein Anrecht auf Ausstellung eines Pass durch eines dieser Länder. Das sind 43% der weissen Bevölkerung von Südafrika. Der entscheidende Punkt: Fast 500'000 europäische Staatsbürger in Südafrika kommen in Frage für den Militärdienst, der einschliesslich Reservezeit bis zum 55. Lebensjahr geht. Mittlerweile bestehen die südafrikanischen Streitkräfte zu über einem Drittel aus Weissen, die einen EG-Pass haben oder Anrecht auf einen. 100'000 davon sind aus der Bundesrepublik Deutschland, etwa 1,5 Millionen aus Großbritannien. Ein weiterer Faktor: Multinationale Unternehmen aus dem EG-Bereich zahlen durch Lohnfortzahlung an wehrpflichtige Beschäftigte jährlich indirekt eine Subvention in der Höhe von 89,5 Millionen Rand als Militär von Südafrika. Auch darunter sind deutsche Firmen. Und wie viel Schweizer Recht und wie viele Schweizer Soldaten?
Weltweit verstärken sich Proteste gegen das Apartheid-Regime in Südafrika. Aber der blutige Destabilisierungskrieg, den Südafrika gegen seine schwarzafrikanischen Nachbarstaaten, vor allem Mosambik und Angola, führt, findet in den Medien vergleichsweise geringe Beachtung. Die 6 Frontstaaten sind zusammen mit Lesotho und Swaziland verschiedenen Formen militärischer und wirtschaftlicher Kriegsführung durch Südafrika ausgesetzt. Sowohl Angola wie auch Mosambik werden direkt durch die südafrikanischen Streitkräfte sowie die von Südafrika finanzierten und gelenkten Terrorbanden Renamo und UNITA angegriffen. Massaker an der Zivilbevölkerung und Zerstörung von zivilen Infrastrukturen wie Schulen und Gesundheitseinrichtungen durch Renamo und UNITA sind an der Tagesordnung. Seit ihrer Unabhängigkeit im Jahr 1975 haben Angola und Mosambik grosse Fortschritte im Aufbau des Gesundheitssystems und im Kampf gegen das Analphabetentum gemacht. Aber die Zerstörung durch Südafrika hat zu enormen Verlusten am Menschenleben und auch im wirtschaftlichen Sektor geführt. Nach Angaben vom US-amerikanischen Außenministerium hat z.B. der Renamo in Mosambik zwischen 1986 und 1988 ca. 100'000 Zivilisten ermordet. 1,9 Millionen Mosambikanerinnen und Mosambikaner sind zu Flüchtlingen im eigenen Land geworden. 5,9 Millionen sind von ausländischer Nahrungsmittelhilfe abhängig. Seit dem Anfang des Krieges im Jahr 1975 hat Südafrika und die UNITA in Angola über 10,5 Milliarden Dollar an wirtschaftlichen Schäden angerichtet. Zwischen 1980 und 1985 sind etwa 25'000 Angolaner und Angolanerinnen durch den Krieg verwundet und verstümmelt worden. Angola hat die grösste Kriegsinvalidenrate der Welt. Alle 4 Minuten stirbt ein Kind in Mosambik und Angola an den Folgen des südafrikanischen Krieges. Die beiden Länder haben zurzeit eine der höchsten Kindersterblichkeitsraten in der Welt. Da die Fakten bei uns in der Öffentlichkeit wenig bekannt sind, haben sich in diesem Jahr verschiedene Solidaritätsorganisationen in ganz Europa zu der sogenannten ECASAMA zusammengeschlossen. Das ist die europäische Kampagne «Beendet Südafrikas Krieg gegen Mosambik und Angola». Die Schweiz ist in dieser Kampagne mit dem Verein Solidarität mit Mosambik vertreten. Ziel der ECASAMA sind, laut ihrem Prospekt, die europäische Öffentlichkeit über Südafrikas Destabilisierungskrieg und dessen Folgen für die Staaten des südlichen Afrikas zu informieren. Die Stellvertreterrollen, die die Organisationen RENAMA und UNITA in dem südafrikanischen Szenario einnehmen, einer intensiven Analyse zu unterziehen. Die Unterstützung offenzulegen, die Südafrika, RENAMA und UNITA von westlichen Regierungen, Institutionen, politischen Gruppierungen und anderen Organisationen erhalten. Am Anfang des Monats, vom 8. bis 10. Dezember, hat in Bonn eine erste Sitzung der ECASAMA stattgefunden. Es ist vor allem darum gegangen, einmal die Strategie der Südafrikaner aufzudecken, und in verschiedenen Workshops hat man Informationen bekommen zu der konkreten Situation in Mosambik und Angola. Die Sitzung ist ganz im Zeichen von Südafrika gestanden, da ja das Apartheid-Regime die Ursache ist vom Krieg im südlichen Zipfel von Afrika. Vertreter von verschiedenen Solidaritätsorganisationen sowie Delegationen von der Frelimo und auch von der angolanischen Regierung sind anwesend gewesen. SWAPO und ANC sind auch vertreten gewesen. Nach dem nächsten Stück Musik hören wir einen Ausschnitt und eine Zusammenfassung von der Rede von José Luis Cabasso. Er war der Leiter der Frelimo-Delegation.
Oye, líqueme, na pira na santa líqueme. Oye, líqueme. Gesellschaft auf den Kopf.
Der Frelimo-Vertreter hat gesagt, das strategische Ziel des Apartheid-Regimes ist unverändert. Bewahrung von der weißen Minderheitsherrschaft. Das bedingt, erstens, die burische Gemeinschaft muss innerhalb des Minderheitsregimes ihre führende Rolle behaupten. Zweitens, die Interessen des Minderheitsregimes erfordern, dass es sich als Regionalmacht durchsetzt und seine Hegemonie sicherstellt. Und drittens, das Überleben der Minderheitsherrschaft ist an die Bewahrung der kapitalistischen Natur der Wirtschaft gebunden. Die Destabilisierungspolitik in Mosambik ist durch zwei Grundprinzipien bestimmt. Das erste, Transitweg zum Meer unbenutzbar zu machen, weil sie Mosambik vom südafrikanischen Häfen- und Eisenbahnlinien könnten unabhängig machen. Eine Reihe von Völkern im südlichen Afrika würden damit quasi zu Geiseln, wo man einsetzen könnte gegen Druck von der internationalen Gemeinschaft. Und das zweite Prinzip, das Prestige von der Frelimo-Partei und von der Person von Samora Machel muss untergraben werden, weil es für viele eine Hoffnung ist für eine Alternative zur Apartheidsgesellschaft. Der Plan soll in Phasen durchgeführt werden. Die erste Phase war der Versuch, Transitrouten zum Hafen von Beira und Nord-Süd-Strassenverbindung zu unterbrechen und die Elektrizitätsleitungen vom Cahora-Bassa-Kraftwerk zu bedrohen. In dieser Phase braucht es noch Spezialisten, Sondereinheiten von der südafrikanischen Armee und Apartheid-Söldner. Sie haben geschafft, mit Terror, Aberglauben, Verstümmelungen und rituellen Praktiken, um ihre Autorität gegenüber der schutzlosen Bevölkerung durchzusetzen. Das Ziel war am Anfang der Sturz der mosambikanischen Regierung und der Frelimo. Und auch Zeitgewinn. Aber durch die Diplomatie von Mosambik und durch westliche Initiativen sind die südafrikanischen Militärs zu Anpassungen gezwungen worden. Die zweite Phase, Destabilisierung, wird auf einem Niveau gehalten, wo zwar die Regierung unter Druck setzt, aber ihre Existenz nicht direkt bedroht. Das militärische Engagement ist zurückgeschraubt worden und mit einem zivilen Deckmantel von Skifirmen von jeder Art umgeben. Man hat den Angriff verstärkt auf ländliche Siedlungen, Leute systematisch ermordet und verstümmelt, um sie auseinanderzutreiben. Das neue Ziel, den Konflikt als Bürgerkrieg anzustellen. Das heisst, die Regierung und das Image von der Frelimo zu schwächen. Der Misserfolg von diesem Plan hat die dritte und letzte Phase eingeleitet. In dieser Phase ist das Grundziel immer offensichtlicher geworden, nämlich die Unstabilität im Land sozusagen einheimisch zu machen. Das Hauptinstrument dafür ist der Hunger, der Millionen von Menschen betrifft, der das soziale und ethische Gewebe der Gesellschaft zerstört und die Bevölkerung psychisch verkrüppelt. Tausende von Männern, Frauen und Kindern werden von ihrer elementaren Menschlichkeit entfremdet und kämpfen nur noch ums nackte Überleben, wenn nötig durch Gewalt und Verbrechen. Die Strategie zielt darum auf das ländliche Gebiet, Massaker an Bauern, Zerstörung von Nahrung und Produktionsmitteln und von jeder sozialen Infrastruktur. Sie zerstört die Gemeinschaft und produziert Massen von Flüchtlingen. Um den Hunger noch zu verstärken, werden Nahrungsmittelbetriebe und Transport angegriffen, Medikamente zerstört, Notprogramme unterbunden. Die Destabilisierung in Mosambik hat damit eine andere Perspektive als in anderen Spannungsgebieten der Welt, wo sie der politischen Veränderung dienen soll. In Mosambik hingegen soll sein Land dauernd lähmen, in Abhängigkeit halten und unregierbar machen, damit sie sich nicht in Dienst von der regionalen Befreiung stellen kann. Sie soll zu einem Kreislauf werden, der sich selber reproduziert, sodass jede politische Veränderung zu neuer Unsicherheit führt.
Der Destabilisierungskrieg hat bis jetzt in Mosambik ungeheure Schäden angerichtet. Schon 1975 hat Frelimo eine unterentwickelte Wirtschaft übernommen, die vor allem ausländischen Interessen gedient hat. Das Transportsystem ist für die Nachbarländer geschaffen worden, damit sie Zugang zum Meer haben. Tausende von Mosambikanern haben als Fremdarbeiter in den südafrikanischen Minen gearbeitet und die Analphabetenrate war 93%. Bei der Unabhängigkeit haben zudem fast alle das Land verlassen. Geschäftsherren, Farmer und Fabrikbesitzer haben womöglich noch alles zerstört, bevor sie gegangen sind. Obwohl Frelimo in den ersten Jahren vor allem im Gesundheitswesen und im Erziehungsbereich viel erreicht hat, ist seit 1981 durch den Krieg viel wieder kaputt gemacht worden. Da nur ein paar Beispiele. Grosse Schäden sind im Transportwesen angerichtet worden. Eisenbahnbrücken sind in die Luft gesprengt worden, Züge, Lastwagen und Autos unbrauchbar gemacht worden. Mehr als 900 Lebensmittelläden auf dem Land existieren nicht mehr. 500 weitere haben aus Sicherheitsgründen müssen schliessen. 45% der Primarschulen sind zerstört worden. Und allein seit 1986 hat der Krieg über 100'000 Tote gefordert.